schlagen, aber ich freue mich, euch zu sehen. War ganz ehrlich, wer hat heute jetzt schon alle Geschenke für Weihnachten? Arme hoch. Wow. Es sind schon ein paar. Ganz ehrlich, ich bewundere euch. Ich muss noch ein paar beschaffen. Oder besser, ich gebe die Aufgabe an meine Frau ab. Das klappt besser. Und ich bin froh, für meine Frau habe ich schon erledigt. Und es gibt eigentlich drei Arten von Menschen zu Weihnachten. Es gibt einmal die, die Weihnachten lieben, die sich da voll aufgehen, die alle schmücken, so eine Wärme da reingeben in der kalten Jahreszeit. Es gibt die Menschen, die da so richtig ihre Energie und Power reingeben. Dann gibt es so die Menschen, die sagen ja, alle Jahre wieder. Dann hängt man so in seinen Alibi-Lampen ins Fenster, damit auch die Nachbarn sehen, ja, er weiß, dass Weihnachten ist. Und dann gibt es die Weihnachtsmuffel. Und ich muss zugeben, ich bin bekennender Weihnachtsmuffel. Nicht, weil ich Weihnachten nicht mag oder den Anlass nicht mag, sondern ich mag dieses Ganze drumherum nicht. Den ganzen Stress, der dazugehört, das ganze Geschenkesucherei. Obwohl ich zugeben muss, seit Amazon und eBay gelingt mir das schon viel besser. Als das erfunden wurde, wurde an mich gedacht. Aber was ich absolut nicht leiden kann, ist, dass es immer mehr versucht wird, das Christliche aus Weihnachten rauszunehmen. Meine Frau guckte sich letztens bei YouTube Weihnachtslieder an, ich vermute mal zur Planung vom Weihnachtsgottesdienst oder weiß auch nicht. Und dann kam Helene Fischer. Kennen wir alle, Miss Atemlos. Singt auch andere Lieder, habe ich festgestellt. Und dann sang sie Heilige Nacht. Ich glaube, das kennen wir. Und dann sang sie den Vers, der eigentlich hieß, lang war die Welt in Sünd und Schuld verloren, doch Gottes Sohn nahm die Satan Macht, dem Satan die Macht. Und jetzt heißt es bei ihr, Heilige Nacht, ein Traum geht auf Reise, von heute an sei Friede auf der Welt, von heute an sind alle Menschen Brüder, kein Streit um Gott, kein Streit um Religion. Alles rausradiert. Die Sündetat von Jesus, Gott raus. Im weiteren Verlauf geht es um Krieg. Da könnte man auf die Meinung sein, dass Religion und Gott schuld an allem Krieg ist. Bloß kein Gott zu Weihnachten. Oder Weihnachtsmänner. Ich hasse Weihnachtsmänner und das meine ich wirklich. Die einzigsten Weihnachtsmänner, die ich zu Hause dulde, sind die aus Schokolade und da ist meine Mission ganz klar, vernichten. Nee, kann ich nicht. Ich meine, ich finde es am schlimmsten, wenn Kindern erzählt wird, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. Ganz ehrlich. Da wird den Kindern erzählt, es gibt zwei Personen zu Weihnachten. Jesus und der Weihnachtsmann. Beide kann ich nicht sehen. Der eine bringt noch die Geschenke und dann nach so ein paar Jahren kommt man dann dahin und sagt, oh, der Weihnachtsmann, den gibt's gar nicht. Meine Eltern haben mich angelogen. Haben sie es vielleicht auch bei einem zweiten getan? Also man muss mal darüber nachdenken. Und auch wir Christen lassen uns immer mehr von dem Ganzen drumherum gefangen nehmen. Bei Weihnachten geht es nicht um Geschenke. Bei Weihnachten geht es auch nicht darum, mit der Familie zusammen zu sein oder zusammen zu sitzen. Alles gut und schön mache ich auch gerne. Ich liebe es, nach dem Weihnachtsgottesdienst mit der Familie zusammen zu sein und mal so richtig zu reden. Kann man auch außerhalb von Weihnachten machen. Kann man mal ausprobieren. Es geht um so viel mehr. Und heute wollen wir uns mit dem Sinn von Weihnachten beschäftigen. Und ich wünsche mir, und deshalb kommt die Predigt jetzt und nicht am 24., dass wenn ihr übernächsten Montag mit euren Liebsten zusammensitzt, wo viele vielleicht auch nicht gläubig sind, dass ihr zu dem steht, was Weihnachten bedeutet. Dass ihr zu dem steht, was der Sinn von Weihnachten ist, der wahre Sinn. Dann lasst uns mal mit der Weihnachtsgeschichte starten. Und ich verspreche euch, es wird heute keinen Stall geben. Und wir werden auch nicht die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht von einer Kuh, einem Esel oder das Schlimmste, was ich gehört habe, aus der Sicht vom Floh im Heu in der Krippe hören. Und das mit dem Floh war nicht ein Kindergottesdienst, ich verspreche es euch. Ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Wir werden es aus der Perspektive von jemandem schauen, aus dessen Sicht man es normalerweise nicht so sieht. Wir werden die Weihnachtsgeschichte aus den Augen von dem Engel Gabriel uns angucken. Er wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament erwähnt. Und beide Geschichten aus dem Alten und dem Neuen haben miteinander zu tun. Es ist interessant, denn er wusste etwas über Weihnachten, was die anderen nicht wussten. Um ein sinnvolles Weihnachten zu verstehen, muss man im Alten Testament starten, und zwar mit Daniel. Daniel gehörte zu den entführten, zwangsumgesiedelten, nachdem Jerusalem zerstört wurde, und verbrachte seine Zeit im heutigen Iran, wo er unter einer fremden Herrschaft lebte, einer fremden Kultur, fremden Machthabern, fremden Göttern. Und wir beginnen da, wo der Engel Gabriel Daniel erscheint, in Daniel 9, Vers 21. Und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang in der Vision gesehen hatte. Und dann weiter im Vers 25 spricht Gabriel zu Daniel: So sollst du denn erkennen und verstehen. Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen, und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Hier sagt Gabriel, Daniel, wann der Messias kommen wird. Und jede Woche hier steht für 7 Jahre. Auf Anordnung Gottes ist im Judentum alles in 7 Jahre eingeteilt. 6 Jahre wurde angebaut, im 7. Jahr war das Sabbatjahr. Da wurde nicht angebaut, da haben sie aus den Gesparten gelebt. Sklaven mussten nach 7 Jahren freigelassen werden. Und es geht hier um diese Sabbateinheiten. Eine Woche sind 7 Jahre, also die 7 Wochen bedeuten 49 Jahre. Und diese 62 Wochen stehen für 434 Jahre. Das ist sehr interessant. Gabriel kommt zu Daniel und nennt ihm diesen Zeitraum. Also, wenn der Befehl kommt, dass die Juden in ihre Heimat zurückkehren dürfen, werden 49 Jahre vergehen. Und dann noch einmal 434 Jahre. Gabriel sagt das hunderte Jahre zuvor voraus und erklärte Daniel: Du kannst die Anzahl von Jahren ausrechnen. Und in jenem Jahr wird der Messias kommen. Natürlich wissen wir, dass es kein Zufall ist. Gott weiß, wie alles anfängt. Gott weiß, wie alles endet. Er hat alles in seiner Hand. Und im Vers 26 lesen wir: Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet oder vernichtet werden und wird keine Hilfe finden. Es geht noch weiter in dem Vers, da geht es um eine Prophezeiung, die auf den Kaiser Titus zurückgeht, 70 Jahre nach Christus. Doch zuerst sagt Gabriel ganz deutlich: Der Messias kommt. Ab dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen, kannst du es nachrechnen. Du kannst es ausrechnen. Und dann klingt das erstmal ganz gut. Du kannst, dein Volk wird nach Hause gehen, der Messias kommt. Aber dann kommt ein Punkt: Nach dieser Zeit wird der Messias getötet werden und keiner wird ihm helfen. Danach sagt Gabriel übrigens nichts mehr weiter darüber und lässt diesen Satz gewissermaßen in der Luft hängen. Daniel ist dann sehr beunruhigt. Einerseits wieder: Ja, mein Volk, es wird aus der Gefangenschaft befreit. Der lange erwartete Messias kommt, und dann klatscht ihm Gabriel sowas ins Gesicht. Der Messias kommt und wird getötet. Was jetzt? Im weiteren Verlauf von Daniel lesen wir, dass er zu fasten und beten beginnt, um das zu verstehen. Er sucht Gottes Nähe. In Vers 10 liest, dass er 21 Tage fastete. Er möchte diese Aussage doch unbedingt verstehen. Sie ist so beunruhigend. Doch Gabriel verschwand nach dieser Botschaft. Der Messias wird dann und dann kommen. Das Jahr, in dem Jesus geboren werden sollte, konnte man ausrechnen. Und dann, der Messias wird vernichtet werden. Das hebräische Wort, das wir mit vernichten übersetzen, heißt karat. Also abschneiden, etwas mit einem Messer abtrennen. Und dieses Wort ist ein spezielles Wort. Es wurde im Alten Testament in Bezug auf Tieropfer verwendet. Und zwar besonders zu einem bestimmten, zu einem Bundesschluss. Die Tiere wurden in der Mitte geteilt, man hat die auf beide Seiten gelegt und dann sind beide Parteien, die einen Bund geschlossen haben, dadurch gegangen, haben sich die Bedingungen des Bundes erklärt und dieser Bund war ewig. Wer das gebrochen hat, der war des Todes. Wie es genau abläuft, könnt ihr im 1. Mose 12 beim Bund zwischen Abraham und Gott nachlesen. Aber Gabriel erklärt hier also Daniel, der Messias wird kommen, er wird getötet werden, geschlachtet wie ein Tieropfer zum Bundesschluss. Und dann verschwindet Gabriel wieder. In der Bibel vergehen dann hunderte Jahre, bis Gabriel wieder auftaucht. Und zwar im Lukas 1. Bei einem Priester namens Zacharias, der gerade seine Pflichten im Tempel nachgeht. Und Zacharias hat eine Frau namens Elisabeth. Er hat keine Kinder und er ist schon recht alt. Und wir erfahren, dass die beiden immer für ein eigenes Kind gebetet haben. Und plötzlich erscheint der Engel Gabriel dem Zacharias im Tempel und sagt, Zacharias, dein Gebet wurde erhört. Deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und ihr werdet ein Kind bekommen. Und dann tut Zacharias etwas Unglaubliches. Oder besser gesagt, etwas unglaublich Blödes. Er stemmt die Hände in die Hüfte, schaut den Engel in seiner Herrlichkeit an. Kann ich ein Zeichen haben? Also, woher weiß ich, dass das stimmt? Also, ich finde, das ist kein besonders schlauer Zug, wenn Gabriel da steht und mit einem redet. Also, wenn ihr mal irgendwo seid und dann kommt mal so ein Engel rein, in seiner Herrlichkeit. Also ganz ehrlich, wenn er mir was sagen würde, ich würde sagen, ich denke ich doch mal, ja, ich glaub's dir. Aber eben nicht. Und ich finde auch, Gabriel reagiert ein bisschen genervt, falls Engel das können. Er schaut Zacharias an und sagt, ey, weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm werden und nicht sprechen können, bis geschieht, was ich vorausgesagt habe. Und so kam es. Zacharias kommt dann aus dem Tempel und dann Bibel lesen wir, dass er Handzeichen macht und alle wussten, dass was vorgefallen ist. Und noch bevor Elisabeth das Kind, das ist Johannes übrigens der Täufer, der Vorläufer, der den Weg für Jesus ebnete, zur Welt bringt, hat Gabriel noch einen Auftrag. Er wird zu einer Jungfrau geschickt, namens Maria, und es meint Jungfrau, nicht junge Frau, wie es uns manchmal auch heutzutage suggeriert wird. Und den Bericht finden wir im Lukas 1, Vers 26. Im 6. Monat, also der Schwangerschaft von Elisabeth, aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und im Vers 31 sagt Gabriel Folgendes zu ihr. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Hause Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen? Da ich von keinem Mann weiß. Ich finde, das ist eine faire Frage. Ich bin noch Jungfrau, bin noch unverheiratet, habe keinen Mann. Ich habe im Sexualkundeunterricht in der Schule aufgepasst. Das geht nicht. Ich kann nicht schwanger sein. Und Gabriel erwidert dann, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird dich über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist ihr 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn und es geschehe mit mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von hier. Ich finde das einmal sehr schön, dass hier nochmal Elisabeth erwähnt wird, weil man kann sich ja fragen, warum kommt Gabriel, so ein wichtiger Engel, zu Elisabeths Mann, Zacharias, und wird dann wieder erwähnt, wo der Maria gesagt wird, dass sie ein Kind kriegt. Sozusagen als Zeichen. Sie war unfruchtbar, ich habe gemacht, sie kriegt ein Kind und auch du kannst ein Kind kriegen. Das ist so eine Stelle, wo ich mich frage, was wird in diesem Augenblick im Himmel los gewesen sein? Wir wissen, dass Jesus, Gott und der Heilige Geist schon immer waren, schon ewig zusammen. Und auf einmal wird Jesus aus dem Himmel zu Menschen gesendet. Von einem Augenblick zum nächsten, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu einem Embryo. Der Sohn Gottes, Gott selbst, wurde Mensch. Es geht Weihnachten nicht um die Krippe. Es geht auch nicht um ein Jahr eine Geschichte zu erzählen. Es geht auch nicht ums Beisammensein der Familie. Es geht darum, dass sich Jesus aus dem himmlischen Paradies für nichts zu schade befunden hat und die Menschheit erlösen wollte. Der Sohn Gottes, der Gott selbst ist, wurde Mensch. Und Jesus ist Gott. Er war nicht nur ein guter Mensch, er war nicht nur ein Prophet, ein Halbgott oder irgendwas dergleichen. Hebräer 1, Vers 8. Von dem Sohn aber heißt es, deine Herrschaft, oh Gott, bleibt immer und ewig bestehen. Oder Johannes 20, Vers 28. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Wir feiern Weihnachten, dass Jesus in seiner Göttlichkeit für dich und für mich auf die Welt kam. Ganz Mensch und ganz Gott. Kommen wir nochmal zurück zu Maria. Erinnert ihr euch nochmal zurück, was Gabriel zu Maria sagte? Maria, du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn bekommen. Er wird der Sohn Gottes sein. Und er wird herrschen und ein ewiges Königreich haben. Fällt euch auf, dass Gabriel hier etwas auslässt, was er wusste? Er sagt zu Maria, du wirst durch den Heiligen Geist schwanger sein. Es wird ein Wunder sein. Dein Sohn wird den Thron seines Vaters David erhalten. Er wird für immer über das Haus Jakobs herrschen. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Aber Moment mal. Gabriel hat da etwas ausgelassen. Erinnert ihr euch noch an den Daniel? Gabriel erzählt hier Maria von der Schwangerschaft, von der Geburt. Aber was passiert dazwischen? Was ist mit dem Teil, dass er vernichtet, dass er ausgerottet werden wird? So wie er es Daniel erzählte, das hat Gabriel zu Maria nicht gesagt. Warum? Warum tat er das? Ich glaube, dass uns Gott nur so viel zutraut, wie wir ertragen können. Und ich glaube auch eine Maria, die natürlich Muttergefühle für Jesus hatte. Ich glaube, keine Mutter kann so einen harten Tod, wie Jesus leiden muss, mit ertragen. Und ich glaube, deshalb sagte er ihnen auch nicht. Ich glaube, dass uns Gott nur so viel zutraut, wie wir tragen können. Das heißt nicht, dass wir mal kämpfen, mal leiden müssen. Aber egal, was kommt, egal, was uns das Leben schwer macht, wir können es tragen mit Gottes Hilfe und nur damit. Hast du schon einmal erlebt, dass Gott dir etwas aufgetragen hat, aber nicht alles gesagt hat, was passieren wird? Also wenn ich auf mein Leben zurückschaue und alles, was Gott mir persönlich gesagt hat, ist wahr geworden oder wird noch wahr, das weiß ich. Aber es ist nie so vonstatten gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Gott sagt einem was, ich denke, yes, mach mir im Kopf schon meinen Plan, hab schon eine Sicht, wie es geht. Und doch kommt alles anders. Gott hat immer einen anderen Weg. Und hinterher denkt man manchmal, Gott, das war ziemlich schlau von dir, dass du mir nicht alles gesagt hast. Ich hätte gestreikt, ich hätte vielleicht gar nicht gehen wollen, diesen Weg. Es wäre vielleicht zu viel Arbeit, zu viel Mühe, zu viel Leid gewesen. Obwohl ich weiß, dass alles gut werden wird. Wenn du mir es vorher gesagt hättest, hätte ich bestimmt nicht mitgezogen. Gabriel wusste, dass der Messias getötet werden würde wie ein Opfertier. Aber er sagte Maria nichts davon. Obwohl Gabriel sicher wusste, dass Geburt und Tod des Messias untrennbar miteinander verbunden sind. Eines ist ohne das andere nicht möglich. Genau genommen hat Gott durch Gabriel den Tod Jesus angekündigt, bevor er seine Geburt angekündigt hatte. Er ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt ausgewählt wurde. Der Philipperbrief sieht beides zusammen, so wie Gabriel beides zusammen gesehen haben muss. Jesus Geburt und Tod und alles, was danach kam. Philipper 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein.
Jesus war in Gestalt Gottes. Er war Gott gleich und er hielt es nicht für einen Raub. Im Griechischen bedeutet diese Redewendung wörtlich, etwas gierig, etwas unnachgiebig zu packen und festzuhalten. Deshalb wurde dieser griechische Ausdruck mit Raub übersetzt. Ein Dieb hält seine Beute fest, er packt sie, er will sie nicht mehr wieder hergeben, er will sie an sich ziehen. Er weigert sich, diese loszulassen. Es bedeutet, dass Christus, obwohl er Gott gleich war, diese Gottesgleichheit nicht als etwas betrachtete, an dem er unter allen Umständen festhalten musste. Er war bereit, sie loszulassen, aus Liebe zu den Menschen. Vers 7. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Der Ausdruck, er machte sich selbst zu nichts, bedeutet wörtlich, er ließ seine Vorrechte los. In der Amplified Bible heißt es, aber er verzichtete auf alle Privilegien und rechtmäßige Würde. Stell dir mal vor, obwohl er dem Vater gleich war, verzichtete er auf seine gesamte himmlische Würde, seine Majestät, seine Macht, seine Vorrechte und wurde als Mensch erkannt. Für mich ist das unfassbar, wie ein Mensch sowas tun kann. Das kann nur ein Gott. Weiter in Vers 8a. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Und auch hier ist wieder, ist interessant, dieses Wort Gestalt oder was mit Erscheinung übersetzt wird. Was wir mit Erscheinung wiedergeben, ist im Griechischen ein ganz spezieller Begriff. Er beschreibt, dass ein König seine königlichen Kleider auszieht, sich wie ein Bettler anzieht und sich dann unter sein Volk mischte, um es besser zu verstehen. Genau dafür wird dieses Wort in antiken griechischen Schriften verwendet. Wie passend, dass das, was Christus tut, mit diesen Worten beschrieben wird. Denn das geschah, genau das geschah. Der König legte seine Gewänder, seine Würde, seine Privilegien, seine Majestät und seine Macht ab. Stell dir mal vor, wie sehr sich Gott dazu erniedrigen musste. Er wurde einer von uns. Und die Bibel sagt, er erlebte alle Versuchungen wie wir, nur ohne Sünde. Er erlebte alle Kämpfe, die du auch gekämpft hast. Er erlebte alle Sachen, die dich zur Sünde treiben wollten, nur er hielt stand. Er war ohne Sünde. Aber wisst ihr was? Seine Demütigung ging noch weiter. Vers 8b. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Sich erniedrigen bedeutet, absolut alles Nötige tun, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Er erniedrigt sich bis zu seinem Tod. Heißt weiter. Und dann wird dieser Punkt unterstrichen. Ja, zum Tod am Kreuz. Er wurde gehorsam, demütig. Er erniedrigte sich selbst, ließ seine himmlischen Privilegien los, seine Rechte und Majestät. Wenn es hier hieß, er wurde gehorsam, ahnen wir, dass es nicht angenehm für Jesus war. Wir sehen Jesus im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung, wo er betet, Vater, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, die Menschheit zu erlösen, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will ihn nicht trinken. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Christus verstand, was auf ihn zukam. Er stand unter solcher Anspannung, solchem Druck, dass sein Schweiß wie Blut wurde. Warum steht Jesus unter solchem Druck? Weil er weiß, dass er vernichtet werden wird. Er ist bereit, alles durchzumachen. Denn er weiß, nur wenn er abgeschnitten wird, geopfert wird, karat wird, können wir in eine Beziehung zum himmlischen Vater treten. In der Bibel heißt es im Hebräerbrief, Jesus ertrug die Schande des Kreuzes, weil er sah, was ihn danach erwartete, nämlich dich und mich. Und er wurde gehorsam bis zum Tod, sogar bis zum Tod am Kreuz. Das Kreuz war die grausamste, die schrecklichste Form, die die Römer kannten. Selbst die Römer haben das Kreuz irgendwann abgeschafft, weil es zu widerlich war, zu barbarisch. Es war das Schlimmste, was einem treffen konnte. Und wenn man noch liest, was Jesus noch davor alles erleiden musste. Was für einen Gott haben wir? In Jesaja 53, Vers 8 lesen wir, dass er vom Land der Lebendigen abgeschnitten wurde. In Vers 10 steht, dass sein Leben als Sündopfer dargebracht wurde. Im 2. Korinther 5, Vers 21. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich glaube, nicht einmal die Ewigkeit reicht aus, damit wir vollends verstehen, was Jesus Christus auf sich genommen hat, um uns zu erlösen. Am Kreuz schrie er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war abgeschnitten, geopfert, für die Sünden der Menschen, die er über alles liebt. Durch sein Opfer zerriss im Tempel der Vorhang zum Allerheiligsten. Und uns wurde dadurch die Möglichkeit gegeben, direkt zu Gott zu kommen, mit ihm eine Beziehung zu haben, mit ihm in Beziehung zu treten. In Philipper 2, Vers 9 erfahren wir, was das Ergebnis seines Opfers war. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jeder wird eines Tages seine Knie vor Christus beugen. Ich tue es auf der Erde, damit ich es im Himmel tun kann. Aber wenn ich Gott ablehne, wenn ich sein Geschenk ablehne und nie sein Geschenk auch annehmen würde, dann müsste man sein Knie an einem anderen Ort beugen, der Hölle. Die Menschen in der Hölle glauben, glaubt's mir, sie haben das Gericht hinter sich. Aber dann ist es zu spät. Ich will es lieber freiwillig auf der Erde tun und im Himmel, als es in der Hölle tun zu müssen. Es macht mich sprachlos, wenn ich darüber nachdenke, was Gott getan und was Jesus durchgemacht hat, um uns zu retten. Jesus starb am Kreuz und wurde am dritten Tag von den Toten zum Leben erweckt, um unsere Sünde wegzunehmen, um uns seine Heiligkeit zu geben. Er nahm unsere Schande, gab uns seinen Frieden und ließ seine Herrlichkeit, um uns seine Herrlichkeit zu geben. Er wurde geboren, um zu sterben, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Vielleicht hast du Dinge getan, für die du dich schämst. Vielleicht, wo du nicht mal willst, dass dein Ehemann, deine Frau, deine Kinder sie wissen sollen. Gott weiß es und er liebt dich. Jesus ist für jede Sünde auf der Welt gestorben. Und keiner, der zu ihm kommt, wird er wegschicken. Jesus kam auf die Welt und das feiern wir Weihnachten, um uns zu retten. Er kam auf die Welt, nur damit er sterben wird. Er kam auf die Welt, um uns zu zeigen, dass wir Vergebung erfahren können, dass wir befreit sind, dass wir ein glückliches Leben haben können, ein Leben in Hoffnung, dass wir ein Leben haben werden in Ewigkeit. Das ist der wahre Sinn von Weihnachten. Alles andere ist Tradition. Steht bitte auf, ich möchte beten. Herr Jesus, in einer Woche feiern wir, dass du auf die Welt kamst. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst, jeden Tag zu leben, weil wir wissen, wie du auf die Welt kamst. Dass wir wissen, dass dein Opfer, das du für uns gegeben hast, das Größte war. Wir wollen unser Leben mit Sinn füllen. Wir wollen uns nicht mit irgendwelchem Drumherum zufrieden geben. Wir wollen das Wahre, das Zentrale. Wir wollen dich. Wir wollen dein Opfer sehen. Wir wollen dir danken, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du dir nicht zu schade warst, dass du dich nicht für zu heilig warst. Wir können dir das niemals zurückzahlen. Wir können niemals dankbar genug dafür sein. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der uns ewiges Leben gibt. Ich danke dir so, so sehr. Ohne dich wäre alles sinnlos. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt in dieser Vorweihnachtszeit Momente gibst, wo wir anderen Menschen von dir erzählen können. Dass wir zu dem, was Weihnachten steht, dass wir dazu Stellung nehmen können. Dass wir nicht nur frohe Weihnachten wünschen, sondern gesegnete Weihnachten. Dass wir ein Licht sein können. Jetzt, wo die Menschen an Weihnachten denken, dass ihre Herzen sich öffnen und wir Licht sein können in dieser Welt. Du bist in diese Welt gekommen für die Menschen. Und die Menschen sollen wissen, dass darin die Erlösung ist. In Ewigkeit. Amen. Wenn du noch nie den Schritt zu Jesus getan hast und Gebet suchst, dann kannst du gerne gleich nach vorne kommen. Oder auch wenn du Gebet für Heilung willst, denn auch für Krankheit ist Jesus gestorben, kannst du gerne nach vorne gehen. Wir wollen dir die Hände auflegen, wir wollen für dich beten.